Prost!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Immer wieder Dynamo, dem dynamischen Podcast. So, fast alle Entscheidungen zur zweiten und zur dritten Liga sind durch. Diesmal gibt es den großen Saisonrückblick der Saison 2021. Hierzu habe ich wieder einen Gast dabei. Und zwar meinen Vater, mit dem ich auch die Folge über das Leverkusen-Spiel aufgenommen habe.
Hallo, liebe Zuhörer.
Und ich habe ihn halt eingeladen, weil ich innerhalb der Saison viel mit ihm innerhalb von Dynamo sozusagen zu tun hatte, weil, ja, ist halt mein Vater, mit dem rede ich halt viel über Fußball und da hat sich das eben so ergeben gehabt. Und vielleicht ist auch eine andere Meinung zu gewissen Spielen und zu der ganzen Saison noch ganz gut. Jetzt erstmal zur Saison an sich. Insgesamt kann man schon mal sagen, eine sehr komische Saison. Man kann vielleicht wirklich sagen, fern, aber doch so nah. Fern, man konnte nicht ins Stadion gehen, aber für mich nah, beziehungsweise intensiver als manche andere Saisons, weil, sind wir ehrlich, neben Dynamo gab es einfach nichts anderes, was einen wirklich interessiert hat gerade, weswegen man sich halt mehr mit Dynamo beschäftigt hat.
Das stimmt, man hat ja wirklich nur diesen einheimischen Fußball hier und anderes gab es nichts und wir sind nun mal alle große Dynamo-Fans und nach dem doch unglücklichen Abstieg war natürlich jetzt die Sache, wird die Saison verlaufen, wie ist das, auch wenn man nicht ins Stadion kann, dieses Fremde, aber letztendlich war es doch noch eine ganz spannende und interessante Saison.
Du sprichst ja erstmal gut an und zwar schauen wir uns mal die Situation vor der Saison an. Wie ihr alle wisst, wir sind abgestiegen von der zweiten in die dritte Liga als letzter und insgesamt zwar verdient, aber mit der ganzen Corona-Sache und der Quarantäne und den ganzen Spielverschiebungen hat es doch eher einen faden Beigeschmack. Es gab ja einen riesen Umbruch, 22 Zugänge und 24 Abgänge. Laien sind jetzt mal hier mit eingerechnet, also sowas wie Kusey und Gollnack zum Beispiel. Und von der alten Garde sozusagen ist nur Wiegers, Hartmann, Proll, Ehlers, Löwe und Königsdorfer dabei geblieben. Was war so deine Stimmung nach dem Abstieg oder wie waren so deine Erwartungen dann für die neue Saison?
Naja, Dynamo hat es wieder mal geschafft, einen guten Abstieg hinzulegen, wo man sogar danach noch gefeiert hat. Und es ist natürlich immer schwierig mit zum Umbruch. Meine Erwartung war relativ gering, weil Dynamo es bis jetzt selten geschafft hatte, direkt einen Wiederaufstieg zu machen. Das war, glaube ich, Ende des 60er Jahres das letzte Mal, wo wir direkt aufgestiegen sind und mit einem neuen Kader. Meine Meinung war, wenn wir im Mittelfeld oder zur Halbserie im Mittelfeld stehen, dann ist es gut, dann sind wir angekommen. Es gibt ja genug Beispiele wie Braunschweig oder Kaiserslautern, die fast abgestürzt sind wieder. Und im Nachhinein muss man sagen, was man jetzt auch vielleicht vergessen hat, Dynamo ist doch wirklich so, hat so viel Geld, dass wir eben doch uns ein paar gute Spieler leisten konnten, was auf den ersten Blick nicht so aussah. Und ja, also ich hätte Dynamo jetzt nicht gleich so unbedingt als Aufstiegskandidaten gesehen und war natürlich gespannt, was die Saison so bietet.
Also ich muss sagen, bei mir war das insgesamt doch ein bisschen anders. Also ich meine, klar, eins abgestiegen ist halt scheiße, ne? Aber für mich war so, wir müssen halt wieder aufsteigen. Weil, hast du ja auch angesprochen, ne? Also es gibt genug Vereine. Braunschweig hat natürlich den Aufstieg letzte Saison geschafft gehabt, beziehungsweise diese Saison den Abstieg. Aber es gibt halt genug Beispiele. Nehmen auch in Duisburg, in Hansa, Lauten hast du ja auch gesagt, die ja wirklich lange Zeit unten waren oder kurz vorm Absturz sind. Deswegen dachte ich so, naja, lass mal schnell aus der dritten Liga rauskommen. Das war ja auch irgendwo das Ziel von Becker. Er hat ja, glaube ich, einen Zweijahresplan aufgestellt für den Aufstieg, was immer realistisch ist, weil erinnern wir uns am letzten Abstieg, da hat es ja auch zwei Saisons gedauert, um wieder hochzukommen. Aber mein Gedanke war wirklich, einfach schnell wieder hoch aus der dritten Liga, weil am Ende hängst du dort ewig fest und Haushalt eine Menge Geld raus, damit du hochkommst. Ich habe mal die Kommentare auf Facebook angeguckt, nach dem Unentschieden gegen Osnabrück, was ja das letzte Saisonspiel der zweiten Liga war. Und insgesamt war das eher ein positiv hoffnungsvoller Konsens, kann man sagen. Im Sinne von, ja, lass uns mal eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen und dann steigen wir auf. Und halt das Typische von Fans von anderen Vereinen, ja, kommt schnell wieder hoch und so weiter und so fort. Also es war doch insgesamt eine Hoffnung da, dass man schnell wieder hochkommt und auch eine gewisse Euphorie. Wir werden jetzt uns mal die Spiele anschauen. Also nicht insgesamt, sondern nur die Ergebnisse und ein bisschen was dazu sagen. Und das wird erstmal im Fünfertag geschehen. Nochmal zur Euphorie. Die wird ja durch das erste Spiel, was wir haben, gesteigert. Da geht es nämlich in DFB-Pokal ran, gegen den Hamburger Sportverein, den erfolgreichen Nichtaufsteiger. Und das gewinnen mit einem wahnsinnig guten 4:1. Mit weniger Torschüssen, aber einfach eiskalt.
Das war schon eine coole Sache. Ich meine, der erste Pokalrunde, so schlecht sind wir da meistens nie. Und Hamburg liegt uns eigentlich schon als Gegner zu Hause. Und das war nicht schlecht. Also da waren ja auch noch 10.000 Mann im Stadion, war eine gute Stimmung. Und das hat schon ein bisschen Hoffnung gemacht.
Ja, dann geht die richtige Drittliga-Saison los. Eröffnungsspiel gegen Kaiserslautern auswärts, 0:1. Gewinnen wir. Zweiter Spieltag, mein letztes Spiel als Zuschauer übrigens. Gegen Waldhof Mannheim zu Hause, 1:1. Dritter Spieltag, eines der schlechteren Spiele. Berns Zweiter, auswärts, verlieren wir mit 3:0. Und der vierte Spieltag, gewinnen wir mit 1:0 heim gegen Magdeburg. Man kann ja bis dahin sagen, bis auf das HSV-Spiel, viel Minimalismus nach vorne und ein wahnsinnig schlechter Einbruch gegen Berns Zweiter.
Also es war schon ganz schön durchwachsen. Der Start, der glückliche Sieg in Kaiserslautern, der dann gut verteidigt wurde. Dann das Mannheim-Spiel, das einzigste, wo man im Stadion war. Und so richtig gut sah das nie aus. Dann, wie Peter schon sagte, dass die Niederlage gegen Bayern München, dann wieder gegen Magdeburg gewonnen und keiner wusste so richtig, wo geht's hin. Wir waren dann im Mittelfeld und naja, aber wie gesagt, erstmal ankommen.
Mit Minimalismus geht es nämlich erstmal weiter. Fünfter Spieltag gegen VfB Lübeck gewinnen wir mit 0:1. Auch ein Spiel, was ein Spiel für sich ist. Sechster Spieltag verlieren wir gegen Zwickau 1:2 zu Hause. Auch ein Spiel, wo sich Chris Löwe schwer verletzt hat und lange ausgefallen ist. Dann der siebte Spieltag auswärts 1:0 verloren gegen Ingolstadt nach einer frühen roten Karte. Achter Spieltag ein 3:0 zu Hause gegen Meppen. Und am neunten Spieltag eins der Spiele, die wir last minute verlieren, gegen Saarbrücken auswärts mit 2:1. Also insgesamt sehr durchwachsene 5 Spiele, wo auch mit Ingolstadt und Zwickau 2 komplett unnötige und sehr unglückliche Niederlagen dabei waren. Und mit Lübeck ein insgesamt trotzdem glücklicher Sieg, nachdem auch Lübeck lange in Unterzahl war.
Also hier geht es eigentlich nahtlos weiter, wie die ersten Spieltage auf und ab nach guten Spielen, wie gesagt, gegen Magdeburg gewonnen. Dann dieses Lübeck-Spiel, also man wusste immer noch nicht so richtig, wo steht jetzt Dynamo. Man hat auch gesehen, dass Kauschinski noch viel probiert hat. Ich hatte mal in die Ausstellung reingeguckt. Am Anfang hat zum Beispiel auch der Max Kulke immer noch gespielt, ehe er dann Ehlers reingenommen hat. Und wir haben am Anfang mit Viererkette gespielt, ehe dann die Dreierkette kam. Aber naja, Mittelfeld erstmal ankommen, die Devise.
Ich glaube, Kulke hat auch nach seiner roten Karte gegen Ingolstadt nicht mehr gespielt, wirklich, ne?
Nee.
So, dann geht's auch mal besser weiter. 10. Spieltag, 2:1 zu Hause gegen 1860 gewonnen. Auswärts gegen Hansa beim nächsten Spiel 1:3 besiegt. Dann gegen Unterhaching am 12. Spieltag 2:0 gewonnen. 13. Spieltag gegen Duisburg 0:3 gewonnen. 14. Spieltag ein 0:0 gegen Uerdingen. Man hatte so das Gefühl, also vielleicht nicht sofort nach dem 1860-Spiel, sondern eher beim Hansa-Spiel, dass die Mannschaft sich gefunden hat. Man kann von einem Dresdner Aufschwung fast sprechen. Hinten stabil, vorne mehr Tore, wo man gesehen hat, auch in der Saison, vor allem in der Anfangsphase, dass die Stürmer nicht wirklich treffsicher waren. Ich glaube, lange Zeit war auch der Yannick Stark bei uns der Topscorer gewesen, durch seine Fernschüsse zum Beispiel.
Hier kommt jetzt noch ein ganz lustiger Fun-Fact rein hier. Ich fahre öfters mal auf Montage und ich war dort fünf Wochen in Österreich und in 5 Wochen haben die nicht verloren, Dynamo. Und ich konnte jedes Mal stolz präsentieren, Dynamo hat gewonnen. Und das war so eine richtige erste kleine Erfolgswelle oder Erfolgsserie, wo so ein bisschen die Hoffnung aufkam, dass es dann hinten raus noch ein bisschen mehr wird. Und gerade eben auch das Duisburg-Spiel komplett überzeugt gegen Unterhaching, das Rostock-Spiel war ganz großes Kino, muss man sagen. Dort haben wir wirklich richtig gut gespielt und das war, naja, das ließ dann hoffen.
Vor allem hat mich auch der Sieg gegen 1860 gefreut und zwar wegen Mölders. Weil der sich nach dem Spiel hinstellt und sagt, na, eigentlich sind wir eine bessere Mannschaft, wir hätten hier gewinnen müssen. Naja, wäre es am Ende aufgestiegen. Ja, man hat, wie du gesagt hast, Hoffnung, Aufschwung, Freude, Euphorie. Und diese Erfolgswelle geht ja auch nahtlos weiter. 15. Spieltag gegen Halle, ein 1:3. 16. Spieltag gegen Verl, ein 4:1. 17. Spieltag Viktoria Köln, auswärts, 2:4. Dann Pokal, zweite Runde, 0:3 gegen Darmstadt verloren. Und der 18. Spieltag gegen Türkgücü 1:0 verloren. Damit haben wir die erste Saisonniederlage nach 8 Spielen gehabt. Vor allem gegen Verl, das Spiel ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Vielleicht bei euch noch, das ist das Spiel, wo Magenta komplett versagt hat mit den Servern.
Wo sie es dann bei Facebook übertragen haben,
genau, und
damit sie, überhaupt noch Leute gucken können.
Genau, sie wollten, glaube ich, das Spiel 68 gegen Rostock auf Facebook zeigen oder für alle zugänglich. Auf jeden Fall ging gar nichts dort und dann wurde es komplett bei Facebook gezeigt. Auf jeden Fall war auch, Fair war ja in dem Moment oder in dem Zeitraum ja ein fast schon geheim, nicht mal Geheimtipp mehr, sondern ein richtiger Kandidat für den Aufstieg. Und die 4:1 wegzuhauen, war eigentlich echt Wahnsinn, vor allem mit was für einer, mit was für Toren auch. Also das von Kade zum Beispiel, das bekannteste wahrscheinlich. Der Seitfallzieher dort einfach um den Gegner drumherum.
Ja. Aber das waren dann eben auch Spiele, zum Beispiel Halle oder Verl, wo Dynamo nicht überragend gespielt hat oder jetzt das Spiel bestimmt hat, sondern die Gegner waren die erste Halbzeit komplett überlegen und wir haben dann eben wirklich die Tore gemacht und gerade auch das Verl, die ja die ganze Saison wirklich als spielstärkste Mannschaft gewesen sind, dort dann 4:1 geschlagen oder wie gesagt, bei Halle die erste Halbzeit kaum eine Chance, dann machen wir das Tor und dort waren wir einfach effizient und effektiv. Was ein bisschen ein Dämpfer war, dieses Pokalniederlage gegen Darmstadt, die uns, vielleicht war da bei Dynamo die Luft raus, die uns wirklich an die Wand gespielt haben, ohne großen Aufwand. Also war wirklich ein Klassenunterschied zu merken. Das war so nochmal ein Dämpfer. Und dann war ich ja im Januar wieder da, wie gesagt, unsere Niederlage gegen Türkgücü. Und ja, am Ende unnötig.
Ja, das Türkgücü-Spiel auf jeden Fall. Also ich glaube, mach einen Fehler, wo Meier hinter spielen will und das auch er stoppt ab im Endeffekt. Was aber so ein Spiel ist, das verlierst du halt, egal wie das Spiel ist. Wir hätten da, glaube ich, stundenlang weiterspielen können und haben kein Tor gemacht. Ja, auch das Darmstadt-Spiel, also da war Darmstadt einfach weit überlegen. Und ich glaube, das war auch in der englischen Woche, wenn ich mir jetzt nicht ganz irre. Aber ich würde es jetzt nie als ein Maß für die zweite Liga nehmen. Also klar ist ein Klassenunterschied gewesen, aber ich sag mal so, in der Liga gewinnst du mal auch 4-1 und verlierst 3-0. Auf jeden Fall war die Hinrunde damit erstmal durch, weil das Spiel gegen Wiesbaden wurde weit, weit nach hinten verschoben. Und wir waren damit Erster mit 35 Punkten, 6 Punkte Abstand zum vierten Platz. Zweiter war Ingolstadt, Dritter war 68 und Vierter war Rostock. Insgesamt unerwartet nach dem Saisonbeginn vor allem, aber durch diese 8 Spiele ohne Niederlage und ja durch ein Durchmarschieren fast, insgesamt schön verdient.
Nee, das war überraschend, dass wir dann die Erster waren, nachdem der Start ja doch relativ durchwachsen war, aber mit dieser Erfolgsserie konnten wir uns eben erstmal festsetzen und naja, da keimte so die Hoffnung dann auf.
Was natürlich auch zur Winterpause dazugehört, es kamen einige Transfers. Einerseits Quattro, dann noch Heinz Mörschel, den wir schon im Sommer wollten, und Niklas Kreuzer als Rückkehrer, über den ich mich wirklich sehr gefreut habe, da ja unsere beiden Außenverteidiger sich verletzt hatten und Weihrauch auch mit als ZOM halt auch verletzt. Wobei Mörschel halt, wie sich dann auch zeigen wird, einfach mit die beste Entscheidung war als Transfer. Vor allem eigentlich auch clever gemacht. Wir hätten, glaube ich, mehr Geld bezahlt vor der Saison. Da hat sich auch sein Vertrag rausbegeben bei Uerdingen und dann haben wir den kostenlos bekommen.
Und hier müssen wir sagen, hier ist auch eine Sache, die wir als Dynamo-Fans gar nicht so bewusst haben oder bewusst sind, dass wir wirklich durch das gute Wirtschaften der letzten Jahre wirklich das Geld haben, um dort auch wirklich qualitativ nachzulegen, was die ganzen Jahre nicht so möglich war. Und wie gesagt, Heinz Mürschel holen, Kreuzer, Quattro, das war wirklich eine Qualität, an der die anderen Vereine dann auch knabbern mussten. Also das war wirklich dort mit Geld am Ende den Erfolg auch erzwungen.
Das ist halt einfach das Ergebnis der harten Arbeit. Also wenn wir überlegen, das war glaube ich 2016, wo wir schuldenfrei geworden sind. Und dann halt gewisse Einsparungen. Ich meine, das hat Ralf Minge ja schon gut gemacht. Das hat er bewiesen, dass er gut im Wirtschaften ist. Ja, und ich denke mal, das war auch sehr gut, dass vor allem jetzt in der Phase, in der Corona-Phase, wo viele Vereine auch ja an ihren Ausgaben oder Misswirtschaft vergehen, Beispiel Schalke, Uerdingen, war es halt im Nachhinein sehr, sehr gut, dass wir in dem Zeitraum schuldenfrei geworden sind, beziehungsweise so gut gewirtschaftet haben, dass wir so gut dastehen jetzt. Saison geht jetzt weiter. Heimspiel 4-3 gegen Kaiserslautern. Oh, das Spiel von Hosiner. Oh,
da wären wir gar nicht drin gewesen.
Dann gegen Waldhof Mannheim, Niederlage auswärts 1-0, last minute. Die, mit zwei roten Karten.
Die zweitunnötigste Niederlage.
Ich weiß, wie mit dem Spiel eigentlich weitergehen, aber ganz ehrlich, der Mai latscht den einen dort um beim Spiel gegen Waldhof Mannheim, bekommt er die rote Karte und stellt sich dann im Interview beim Kreisel, glaube ich, hin und sagt, ja, ich wollte irgendwie eine gelbe Karte provozieren. Also sorry, das wolltest du nie. Der Ball war viel zu weit weg und du hast viel zu spät reagiert. Also da habe ich mich verdammt aufgeregt über diese rote Karte, weil das so dumm war einfach und als Kapitän kannst du eine Scheiße nicht bauen. Dass Ehlers die rote bekommt, weil er mit der Hand das Tor verhindert, ist halt Pech. Der stand auch ungünstig da und so weiter fort. Aber diese rote Karte von Mai, ich überreg mich da bis heute noch auf.
Im Großen und Ganzen eine total unnötige Niederlage. Das ist, wie gesagt, die zweitunnötigste Niederlage, wie beim nächsten, also bei einem anderen Spieler noch.
Ja, dann Derby-Sieg gegen Magdeburg auswärts mit 1-0.
Was dann auch Heusmann den Trainerposten gekostet hat. Und das war das letzte schlechte Spiel von Magdeburg. 2-3 Spiele später hätten wir dort definitiv verloren. Ganz großes Kino, wie Magdeburg dann hinten raus noch
das gespielt hat. Das sehe ich auch. Dann noch gegen Lübeck, heim 3-1. Ganz locker, genauso wie das Spiel gegen Zwickau auswärts mit 0-2. Auch ein Spiel, wo ich gerne dabei gewesen wäre. Nach einer kurzen Special-Phase scheint Dynamo sich also wieder zusammenzureißen und 3 Siege in Serie. Vor allem das Spiel gegen Kaiserslautern, was ja sehr stark heraussticht. Das war ein Spiel, ich glaube, da habe ich zwischendurch schon abgeschaltet, muss ich ehrlich zugeben, wo wir irgendwie, das war immer ein Wechsel hin und her und beim Stand von 3-3, glaube ich, vergibt Poirier von Kaiserslautern noch direkt vor Proll, wo der Hosiner dann eigentlich so seinen Tag hat dort. Also 2 Tore, 2 vorbereitet. Das war eigentlich so ein Spiel im Stadion, da wäre es echt abgegangen, ohne Scheiß. Weiter geht's dann noch gegen Berns 2 mit dem 1-1. Muss ich zugeben, ein Spiel, an das ich mich nicht mehr erinnern konnte. Nach 2 Standards fallen die beiden Tore. Dann 2 wahnsinnig gute Spiele. Gegen Ingolstadt heim 4-0. Auswärts gegen Meppen 4-0. Heim gegen Saarbrücken 1-1. Und gegen Wiesbaden heim 1-0. Das war übrigens das Nachholspiel von der Hinrunde noch, damit ihr wisst, wie weit nach hinten verschoben das wurde.
Also das war wirklich eine richtig gute Serie. Wie gesagt, Zwickau gewonnen. Eigentlich ist das Ingolstadt-Spiel 4-0 dort weggefegt. Die waren der direkte Konkurrent. Das sind eigentlich wirklich so diese Spiele, da erinnere ich mich immer an das Osnabrück-Spiel, wo wir letztes Mal aufgestiegen sind, wo wir dort 3-0 gewonnen hatten. Dann auch Meppen dort 4-0 und da haben wir eigentlich gedacht, also ich... So viel kann nicht mehr schief gehen.
Gegen Meppen macht ja auch Mörschel sein schönes Freistoßtor.
Oh ja, das.
Und gegen Ingolstadt, das war ja einfach, wir hatten einen geilen Tag gehabt, wo der Kolschinski nicht mal zu meckern hatte. Und Ingolstadt hat einfach nur, ja, nichts auf der Reihe bekommen. Also so ein Spiel im Stadion wäre da auch gewesen. Vor allem Ingolstadt war da noch Zweiter, glaube ich. Deswegen das vor allem so ein sicherer Sieg
war. Die waren Zweiter, das waren so diese 6-Punkte-Spiele. Und ja, der Spielverlauf ist auch glücklich, aber letztendlich total souveräner Sieg.
Mit souveränen Siegen dauert es dann erstmal eine Weile, weil 8-6, 1-0 auswärts verloren. Gegen Hansa 0-0 gespielt. Dann kam erstmal die Quarantäne. Dann gegen Haching 2-0 verloren. Auch ein Spiel, was ich früher ausgemacht habe. Und dann heim gegen Halle 3-0 verloren. Also 68 muss ich sagen. Okay, macht der Königsdorfer das Tor. Dann gewinnen wir. Dann machen dies.
Aber das war total unnötig. Und letztendlich war das auch so ein bisschen das Ende von Kauschinski. Er hat erst so spät gewechselt nach dem Tor. Die Spieler waren platt, die hatten englische Wochen hinter sich. Er wechselt auch unseren Lieblingsspieler Stor ein, der dann mit einem schnellen ausgeführten Freistoß letztendlich das Tor für 68. Dort hätte man ganz anders wechseln müssen. Also total unnötig. Also wir haben das ja zusammen geguckt und es war ein Spiel auf Augenhöhe, aber das hättest du eigentlich nie verlieren müssen. Jetzt gehst du 0-0 nach Hause, alles gut. Aber dort musst du irgendwann wechseln. Und das war so ein bisschen schon, wo man dann gesagt hat, Mensch, mit dem Trainer, ob das was wird.
Ich meine, zu dem Unentschieden gegen Hansa sage ich nicht. Das war so ein typisches Topspiel, wenn du möchtest. Beide Mannschaften wollen nichts kassieren, stehen erstmal hinten sicher. War auch im Endeffekt sehr chancenarm, glaube ich. Sodass man nicht sagt, aber Haching da 2-0 mit einer Körperhaltung auch und das gegen Halle das 3-0. Ich meine, da kann auch nie diese Quarantäne dazwischen auch keine Ausrede sein.
Wir hatten auch 11 Verletzte, also war fast eine komplette Mannschaft, die verletzt war. Aber das war wirklich so, wir dachten, Menschenskinder, du warst Erster und verlierst dann. Und das Unterhaching war schon komplett schlecht, auch schlecht gecoacht, meiner Meinung nach. Und das Halle-Spiel, ich glaube, an dem Tag hätte jeder, der hätte Lübeck noch ein paar Punkte gemacht, hätte Unterhaching gewonnen. Die Mannschaft war wie tot. Und letztendlich muss ich sagen, ich bin immer traurig, wenn sowas passiert, wenn Trainer gehen und sowas. Aber jetzt waren noch 6 Spiele und die Entscheidung, Kaczynski zu feuern, war meines Erachtens noch genau richtig. Was konntest du verlieren? Kaczynski hatte bis Jahresende nur noch seinen Vertrag gehabt. Also finanziell kein großes Risiko. Dass man dort den neuen Trainer so schnell gefunden hat, hat mich ein bisschen überrascht. Und ich war am Anfang nicht überzeugt davon, aber im Nachhinein, weil wir hatten ja die Situation schon mal. Mauch ist gefeuert worden. Lohse hatte genau 6 Spiele Zeit und hat in den 6 Spielen 5 gewonnen, 1 unentschieden. Und wir wissen dann, Relegation, Osnabrück, feine Sache.
Ich muss aber sagen, also klar stimme ich mir vielen zu, aber die Verletzten, ich meine klar, Verletzte, aber da sind auch Spieler wie ein Großer dabei, der nie wirklich gespielt hat. Also ich will damit sagen, klar waren viele Verletzte, aber halt auch einige Stammkräfte, aber nicht nur Stammkräfte. Also es war ja wirklich nicht komplett, was verletzt gefehlt hat.
Und was man noch sagen muss, er hatte einen Flachodomis, Dibusi hat er nicht mehr spielen lassen, wo wir sagen, schlechter als die anderen können sie nicht sein. Die hat er einfach rausgenommen, durften nicht mehr spielen und er hat Aufstellungen gemacht dann, die für uns als Laien.
Er hat immer Stor spielen lassen, dass du mich ankommst.
Gut, da sind wir nie so Freunde vom Stor, aber gut.
Dann kam halt Alexander Schmidt. Ich glaube noch, neben ihm war als Kandidat Ziegner, aber dadurch, dass Becker und Schmidt sich kannten, war das eine fixe Sache. Hat mich auch so überrascht. Aber dann machen wir endlich mal wieder einen Sieg, beziehungsweise endlich mal wieder ein Tor gegen Duisburg mit einem 1-0, was, finde ich, trotzdem das wichtigste Tor in der ganzen Saison ist.
Wir dürfen nicht vergessen, wir haben über 550 Minuten kein Tor geschossen. Als Spitzenreiter. Also, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und trotzdem waren wir noch oben dran. Und wirklich, dass das Duisburg war der wichtigste Sieg letztendlich für Dynamo in dieser Saison.
Was ich vergessen habe vorher zu erwähnen, jetzt wo du sagst, dass wir noch Erster sind, legendär ist ja eigentlich auch das Interview von Poll nach dem Spiel gegen Halle, wo er wirklich so verdammt wütend vor der Kamera tritt und sagt auch, ja, die anderen sind auch zu blöd. Also, das war halt wirklich, das Duisburg-Spiel war verdammt wichtig. Das war aber auch ein Spiel, was hätte anders ausgehen können. Wenn wir wenn wir überlegen, dass Poll die beiden Fehler dort macht, wo einer auf den Pfosten knallt und der andere darüber, glaube ich, das hätte auch verloren werden können. Aber dadurch, dass wir halt das Tor machen, was ja nur Knotenlöser Knotenlöser war, dann gewinnen wir das halt und dann ging es halt weiter mit dem Sieg gegen Uerdingen 2-0 auswärts, was auch insgesamt recht ungefährdet war.
Ganz souverän, ganz souverän.
Flachodimos, glaube ich, und das erste Tor gefühlt macht. Dann noch gegen Ferl 0-0. Wo man sagen muss,
Spiel auf Messerschneide. Also
Ferl 0 und Poll 0. Also das war ja wirklich, Ferl hat uns ja verdammt hart gegen die Wand gespielt.
Wahnsinn.
Das war, ja, Ferl war halt, ist ja immer noch eine spielstarke Mannschaft und dadurch, dass wir Poll hatten hinten, hat man halt nie verloren. Aber halt auch nur deswegen. Also es gab eigentlich, hinten waren wir auch nie 100% sicher. Naja. Dann gegen Viktoria Köln. Das 2-0. Das Spiel ist insofern wichtig. Da war schon klar, beim nächsten Spiel können wir aufsteigen. Beim nächsten Spiel braucht man einen Sieg und dann sind wir durch.
Da hatten wir noch diese Konstellation. Wir sind ja auf dem 4. Platz abgerutscht, hatten noch 2 Nachholspiele und trotz eben dieser Serie von kein gewonnenen Spiel, keine Tore geschossen, wir mussten diese beiden Spiele nur gewinnen, um Erster zu sein. Und das ist ja glücklicherweise eingetreten.
Genau, also dadurch war halt doch schon ein guter Moment, dass neue Trainer kam, dass halt dieser Aufschwung halt nochmal kam, oder dieses Offensivgespiele wieder. Ja, dann kam noch ein 2-0 gegen Schiebock, Sachsen-Pokal. Kleine Randnotiz. Obwohl mir ein paar Jugendspieler aufgefallen sind, aber passt jetzt nicht so ganz her. Und insgesamt kann man sagen, das Spiel unter Alexander Schmidt wurde besser. Früheres Pressing, ich habe auch Gefühl gehabt, schnelleres Spielen und auch mehr nach vorne, also mehr Risikobereitschaft nach vorne. Obwohl man auch sagen muss, Duisburg und Uerdingen sind jetzt keine so starken Gegner und gegen Ferl hat man halt viel Glück gehabt. Aber trotzdem, insgesamt hat man schon ein sichereres Gefühl gehabt. Und wir kommen jetzt zum Endspurt der Saison. Eigentlich nicht im Endspurt, sondern zur Ziellinie. 37. Spieltag. 4-0 gegen Türkgücü, wodurch der Aufstieg durch war. Dann aber Sachsen-Pokal, 4-0 gegen Lok verloren. Vergessen wir das. Und am letzten Spieltag ein Sieg gegen Wiesbaden mit einem 0-1 durch Sohm, womit wir halt den Meistertitel geholt haben.
Wir hatten, also im Nachhinein, wie gesagt, der Alexander Schmidt hat in 6 Spielen 5 Siege, 1 Unentschieden, kein Gegentor. Eine Wahnsinnsbilanz. Und trotzdem muss man sagen, Dynamo hatte hinten raus wirklich auch Glück gehabt, dass die Teams irgendwie nicht mehr so wollten. Wir haben gegen starke Duisburger gespielt, die vorher 6 Spiele nicht verloren hatten, gegen Viktoria Köln, die unter bekannten Trainer Olaf Janssen 8 Spiele nicht verloren hatten. Und die haben ihre schlechte Saisonleistung, aber Glück muss man haben. Und Türkgücü, die hatten sich auch schon irgendwie aufgegeben, nachdem die uns das erste Tor geschenkt haben. Und Wiesbaden hat uns, wie gesagt, die Meisterschaft noch geschenkt, wenn man so will. Also wir hatten etwas Glück, aber trotzdem, auch solche Spiele musst du gewinnen. Und wir hatten ja an dem Spieltag gegen Köln die Situation, dass die direkten Konkurrenten alle unentschieden gespielt haben. Rostock gegen Zwickau, 1860 in Wiesbaden, Ingolstadt weiß ich nicht. Also man muss trotzdem auch solche Spiele gegen vermeintliche leichte Gegner auch erstmal gewinnen. Und das haben wir letztendlich gemacht. Das ist sicherlich auch ein Verdienst von Alexander Schmidt, dass er eben auch mal Leute genommen hat, die eben nie gespielt haben. Flache Domis und Dibusi. Und die haben dann eben das Spiel beeinflusst. Und da war halt wieder ein bisschen Konkurrenzkampf da. Und dann wollte jeder.
Insgesamt kann man ja fast das Ganze verfilmen. Also es hat ja wirklich eine typische Dramakurve, wenn man es will. Anfangs ein bisschen Einführung. Man lernt es also kennen. Dann so der Aufschwung und so ganze Siege. Dann am Höhepunkt wird es halt so kritisch davor. Die Niederlagen mit dem Feuern von Kaczynski. Und das Happy End mit dem Endspurt, was natürlich im Meistertitel endet. Womit wir halt jetzt mit Osnabrück zusammen Rekordmeister in Anführungszeichen der dritten Liga sind. Und wir haben halt 2 Besonderheiten da. Denn Will ist, glaube ich, der erste Spieler, der mit 2 Mannschaften hintereinander die Meistertitel geholt hat. Und Weihrauch hat in allen 4 Ligen Meistertitel geholt. Muss man auch erstmal schaffen. Und damit endet die Saison so, dass wir mit Hansa Rostock und Ingolstadt, die leider die gegen Osnabrück die Relegation gewonnen haben, aufsteigen. Eine Entscheidung steht noch aus, und zwar beim Abstieg. Ich möchte noch mal kurz darauf eingehen. Ich denke mal, jeder von euch wird es mitbekommen haben. Uerdingen bekommt die Lizenz für die dritte Liga nie. Tja, war das abzusehen? Irgendwo schon. Das ist halt aber auch das, was ich schon mal davor gesagt habe. Wenn du halt Spielball von so einem Investor wirst, dann begibst du dich ein gewisses Risiko, und das ist halt nur mal jetzt so eingetreten, wenn der Investor keinen Bock mehr hat. Ne? Die haben jetzt halt kein Geld, das muss alles abgewickelt werden wahrscheinlich, oder Neustadt, Oberliga, Regionalliga. Das steht ja alles noch nicht so fest. Und damit bleibt vielleicht noch Meppen drin. Die Entscheidung steht doch aus, aber ich denke mal, das wird so enden. Ich gönne es Meppen auch. So.
Selbstverständlich, da freuen wir uns, weil die haben es wirklich mit wenigen Mitteln, kämpfen die dort oben und sind jetzt, glaube ich, 4 Jahre hintereinander in der dritten Liga und sowas. Und das ist für die toller Erfolg und ja, besser als Uerdingen mit keinem Stadion, keine Fans.
Ja, und wie es zu einem Saisonrückblick gehört, vielleicht ein paar Top- und Flop-Listen. Und da fangen wir mal an. Die 3 überraschendsten Teams, ich fange für mich an, der dritten Liga. Da hätte ich, also 3. Platz war für mich schwer. Ich habe da geschwankt zwischen Hansa und Zwickau, weil Zwickau mit dem niedrigsten Etat wieder als Klassenerhalt geholt, recht sicher. Oder halt Hansa mit ihrem Wahnsinns-Endspurt. Ich glaube, ich würde es eher mal Hansa gönnen, weil das Überraschende in dem Punkt ist, dass sie mal einen Aufstieg tatsächlich geschafft haben. Weil das war ja so ein Verein, der immer oben angekratzt hat, aber nie beendet hat. Also die haben dann immer in der wichtigsten Phase geschwächelt. Dann 2. Platz für mich, Saarbrücken mit Kwasinok und mit dem großartigen Schipnowski, der jetzt nach Düsseldorf wechselt ist, die als Aufsteiger eine sehr gute Saison gespielt haben und ja auch ein bisschen am Aufstieg geschnuppert haben, wo wir auch bei dem Spiel gegen die große Probleme hatten. Und der 1. Platz ganz klar Ferl mit Capretti als Trainer und einer sehr spielstarken Mannschaft mit wenig Mitteln und als eigentlich als Aufsteiger so hochzukommen und vor allem so spielerisch gut zu sein. Der einzige Manko von dem war wirklich sehr die Abwehr. Aber sonst war das eigentlich eine sehr gute Mannschaft und eine sehr gute erste Saison für die.
Dazu müssen wir mal sagen, also stimmt da eigentlich so zu, dass Verl und Saarbrücken Aufsteiger waren und da haben die wirklich gut gespielt und was eben Verl letztendlich so ein bisschen das Genick gebrochen haben, sind die Gegentore. Wir hatten ja nur 19 Gegentore gegen 50 von Verl. Also stimmt eigentlich alles so zu. Verl, Saarbrücken als Überraschung und Rostock, dass sie es nach 10 Jahren endlich mal geschafft haben. Ist natürlich 1860 mit dem Endspurt, der nicht belohnt worden ist, sind natürlich auch klasse und Zwickau gebe ich auch recht mit dem kleinen Kader, mit Kader und finanziellen Sachen und da freuen wir uns, dass die Zwickauer Freunde das den Klassenhalt geschafft haben. Das ist für die wie so eine kleine Meisterschaft und wenn da so ein sächsischer Club noch drin ist, ist das schon ganz gut so.
Ich meine, da gäbe es halt noch, man kann vielleicht noch 2, 3 Vereine zutun, zum Beispiel in Duisburg, die ja sich auch noch gut hochgeholt haben oder in Magdeburg. Ja,
Magdeburg muss man sagen.
Also mit dem Artig, der bei uns gefühlt sich jetzt mal hingeschmissen hat, der dort aufblüht wie Sau.
Also die Rückrunde, was die gespielt haben, Respekt. Also wir hätten da definitiv nie gewonnen, wenn wir 2 oder 3 Spieltage später
hingekommen wären. Hätte schon nie gedacht, dass sie weiter hochkommen. Dann zu den enttäuschendsten Teams. Machen wir, würde ich sagen, immer Wechsel. Du ein, ich ein. Fang du an.
Was heißt enttäuschende Teams? Also das ist halt gut unter Haching-Lübeck. Halt mit wenig Mitteln, was heißt enttäuschend? Überraschend ist eigentlich vielleicht, wenn wir das als enttäuschend nehmen, dass das Barnes Zweite dann doch abgestiegen ist als Meister. Und die haben als höchstes Etat, haben dort Spieler, die zum Teil Millionen verdienen. Und das ist dann halt doch schon die Überraschung, dass Bayern dort einfach die hat so absteigen lassen, ohne nochmal einen Profi mitzuspielen und sowas. Das sind halt so letztendlich die Enttäuschung. Enttäuschend ist sicherlich auch Lauterns finanzielle Geborn, dass die halt für einen anderen Verein Spieler gekauft haben, dann Insolvenz gehen und dann für 4 Millionen nachlegen und dann trotzdem gegen Abstieg spielen. Das ist sicherlich moralisch und menschlich ein bisschen enttäuschend, aber ich würde sagen, so unter Haching, Lübeck und das Bayern Zweite, das es Meister nie geschafft hat, ist dann doch schon überraschend und letztendlich auch enttäuschend für sie.
Naja, aber Bayern Zweite, muss ich sagen, fand ich es jetzt nicht so überraschend, weil das ist ja klar, das ist halt immer noch zum Beispiel ein Farmteam, eine Amateurmannschaft halt. Und die haben ja auch mit Zirkz hier zum Beispiel wichtige Leute verloren. Mit Fried und so weiter und so fort.
Will,
genau. Und ja, das waren halt auch Sachen, dass halt die wichtigsten Spieler der zweiten Mannschaft wurden auch in der ersten auf die Bank gesetzt und sowas. Also, ja, solche Sachen halt. Dann habe ich mir noch Türkic aufgeschrieben, aber im Sinne von enttäuschend, im Sinne von, naja, was erwartet der Verein von sich selbst und was kommt raus? Türkic mit sehr viel Geld, die ja wirklich viel eingekauft haben und sehr breiten Kader hatten. Und dann im Winter dann so ein Missabziehen mit einem Investor, der sagt, ich gehe, ah nee, ich bleib doch. Und dann sind 10 Spieler vorher abgesprungen. Das war, finde ich, Mist, deswegen enttäuschend und auch wechselnd geworden. Die haben, glaube ich, keinen einstelligen Tabellenplatz geschafft. Dann ist Duisburg noch der Zweitplatz für mich, weil die ja in der Saison davor gut mit oben mitgemacht haben. Ich glaube, die waren lange Zeit Tabellenführer, bis es irgendwann...
Mit Waldhof Duisburg waren die Spitzenreiter bis zum großen Corona, zur großen Corona-Pause.
Ja. Ja, also das da hat man auch halt Angst, ne, als Nauer-Fan bei der Schwächephase, dass man so endet. Und was war dein erster Platz für das enttäuschendste Team?
Ja, also für mich Bayern Zweite, dass sie das trotzdem als Meister und ist ja trotzdem eine gute Mannschaft, die haben neue Leute geholt und sowas, dass sie dann eben dann hinten raus auch komplett aufgegeben haben.
Ich hätte jetzt noch, also Lautern für mich Platz 1, hast ja selber gesagt, Anspruch, Wirklichkeit, weit auseinander. Vielleicht auch Enttäuschung in einer anderen Art und Weise. 2 Sachen noch. Magdeburg, da sind die abgestiegen sind. Ich gönne ihn nicht mehr. Habe ich schon mal erwähnt, warum. Und enttäuschend im Sinne von, haben viel Enttäuschung erlebt. 1860 mit der Niederlage gegen Ingolstadt, wodurch die Relegation nicht mehr zu erreichen war. Was natürlich sehr bitter ist.
Aber letztendlich dann auch in der Hinrunde verloren 1860, die halt zwischenzeitlich mal 13 Punkte Rückstand hatten und dann trotzdem Respekt, dass sie noch so reingekommen sind. Aber naja, man verliert öfters mal in Hinterrunde auch Meisterschaften oder Aufstiege.
Ja, und wir sehen mal insgesamt von so einer Top-11 der dritten Liga ab, weil wir sind aufgestiegen von der besten Mannschaftsleistung her. Wir hatten halt keinen Mölders gehabt, der irgendwie, wie viel, Pornsmann Stoch macht oder so. Wir hatten ja gar keinen Go-Getter gehabt. Deswegen sagen wir mal, was sind so unsere Spieler der Saison? Also ich würde mal anfangen.
Von Dynamo jetzt.
Von Dynamo jetzt, ja. Genau. Für mich auf jeden Fall Königsdörfer. Der als Youngster, der glaube ich ein Spieler 2. Liga gemacht hat mal für uns, eine grandiose Saison gespielt hat, wichtige, gute Tore geschossen hat und auch spielerisch sehr gut dabei war.
Ja, also der Ransford, Königsdorfer, hat am Anfang gar nicht so viel gespielt, bis ihn Karschinski so entdeckt hat. Und bei manchen Spielen ist er am Anfang ganz schön bloß mitgelaufen und sowas. Ich glaube auch das Lübeck-Spiel. Und hinten raus hat er eben doch eine Menge Tore noch geschossen und wichtige, auch dass der Ausgleich gegen Saarbrücken, wie er sich dort oben am Strafraum durchtankt und sowas. Das ist schon eine Überraschung und mal sehen, wie er das eben dann körperlich auch in der zweiten Liga schafft, aber eben aus Nachwuchs jemanden hochbringen, ist immer gut, da freut man sich natürlich immer.
Dann hätte ich noch Knipping, immer eine stabile Größe in der Abwehr. Eigentlich unbekannter Name für mich vor der Saison gewesen, muss ich ehrlich zugeben, aber der hat sich ja wirklich kaum was zu Schulden kommen lassen. Also klar, ein, zwei Fehler wird er schon gemacht haben. Aber insgesamt hinten stabil, hat alles zusammengehalten.
Nee, Knipping ist auch so einer, eben solche Leute musst du eben wirklich holen, auch von anderen Vereinen, von Konkurrenten. Und ich finde, er war in der Abwehr eigentlich der stabilste Feldspieler. Also du kannst jeden sagen, der Stark hat meinen Fehler gemacht, der Mai oder der Will. Aber Knipping ganz solide, relativ großer Kerl. Und da muss man sagen, war für mich so der stabilste Feldspieler über die Saison.
Man kann vielleicht jetzt noch erwähnen, so bevor wir zu meinem Topspieler kommen sozusagen, Ferrodimos, der wie aus Phoenix aus der Asche mit dem Alexander Schmidt rauskommt und noch ein paar schöne Tore macht, auch gut spielt. Und ja, also mein persönlicher Spieler der Saison ist im Endeffekt Proll. Klar hat er Fehler gemacht, ist auch immer normal, aber der hat ja hinten raus Sachen gehalten, da denkst du dir, der hätte sofort reingemüssen. Also zum Beispiel, ich schaue einfach das Pferdspiel an, was er für Paraden dort rausholt und was für Dinger der hält. Einfach Wahnsinn.
Also letztendlich für mich so der Spielersaison auch Proll. Hat am Anfang einige Fehler gemacht. Da gibt es so ein paar Zusammenschnitte auch, wo man sieht, was er für Fehlpässe macht. Und ist da jedenfalls kein Tor raus entstanden. Aber die ganzen Paraden hinten raus, wenn man das mal zusammen addiert, ist er definitiv der Rückhalt der Mannschaft. Und da freue ich mich, wenn wir mit denen in die zweite Liga gehen. Da haben wir einen guten Torwart. Und er war für mich eigentlich so der Spieler der Saison von Dynamo.
Letzter vielleicht Spieler, die uns eher, ja, die den Erwartungen nicht gerecht wurden.
Jetzt nicht als Flop, sondern wie gesagt, so Erwartungen nicht erfüllt haben.
Also da gibt es eigentlich, wenn man zum Beispiel nur einen Namen halt, ne? Also für mich ist es allen voran Marvin Stefaniak. Ich weiß, es gab viele, viele Leute, die sich über den Transfer gefreut haben. Und ich, naja, war halt so, wann haben Rückholaktionen was gebracht, ja. Und er war wirklich weit unter Erwartungen. Also er hat, ich kann mich jetzt an kein Spiel oder keine Aktion von dem erinnern, wo ich sage, boah, Junge, das ist wieder alles Stefania bei uns.
Also das stimmt, wenn man jetzt sagt, zu Flop oder Enttäuschung, ist eigentlich wirklich nur Stefania zu erwähnen, der mit viel Vorschusslorbeeren und wir sind ja mit ihm, Stefania und Eilers, letztendlich damals auch aufgestiegen, über 20 Torvorlagen und als hätte er das Fußballspielen verlernt, er war bemüht, aber eigentlich immer ein Fremdkörper und konnte nie Fuß fassen, die ganze Saison. Er ist ja quasi Anfang der Saison gekommen und irgendwie letztendlich enttäuschen sie sich auch für ihn. Gut, dass wir ihn bloß ausgeliehen haben, aber das ist schon schade, als Dresdner Junge, eben auch einer aus dem Nachwuchs, vom Nachwuchs, aber der konnte nie Fuß fassen. Die anderen Spieler, klar, die Wusi hat mal ein schlechtes Spiel gemacht, vielleicht Dom ist am Anfang, nachdem er so gut war, aber am Ende nie enttäuschend. Meine, man hätte vielleicht vom Stark noch ein bisschen mehr erwarten können, aber der Rest der Mannschaft hat eigentlich solide und gut gespielt und wir sind ja auch, denke ich mal, mehr als Mannschaft aufgestiegen. Das sieht man ja auch, wenn jetzt irgendwelche Drittliga-Teams kommen, wir sind da eigentlich nur auf der Ersatzbank erwähnt, weil wir eben als Mannschaft aufgestiegen sind, im Grunde genommen, so, also wie gesagt, Stefaniak, leider, tut mir leid für ihn, aber das war schon ein bisschen enttäuschend.
Ja, also wie gesagt, an den Stefaniak waren auch andere Erwartungen. Also jetzt nie, der schießt uns jetzt hoch, der macht jetzt, keine Ahnung, 20 Buden oder so. Aber was der halt auch geliefert hat, auch beim Spiel gegen Bischofswerda, war ja auch, glaube ich, ab Halbzeit dabei oder so, keine Ahnung. Aber der hat ja wirklich nichts gerissen irgendwie. Und ja, naja, das ist halt immer schade, aber das zeigt so wieder, Rückholaktion, na, bringt manchmal nie immer was. Naja, was bleibt noch von der Saison zu sagen? Aufstieg als Meister, seit langem wieder direkt Aufstieg und in die geilste zweite Liga aller Zeiten. Das wird ja immer gesagt von irgendwelchen Pay-TV-Anbietern oder Sportzeitschriften, aber diesmal stimmt es einfach wirklich.
Also es ist wirklich mittlerweile schon fast überraschend erschreckend, wie sie alle die zweite Liga hypen, die ja wirklich gut ist und im Grunde können wir eigentlich in der ersten Liga die Zuschauer weglassen. Es gibt keine richtigen Derbys mehr, keine spannenden Spiele. Und dann lassen wir mal die zweite Liga so richtig rocken. Tja, was sind da die Erwartungen für die zweite Liga?
Ja, also ich stimme da eher Becker zu. Alles zwischen 1 und 15 ist gut. Also ja, das ist halt schwer einzuschätzen, Liga, weil Schalke muss von vorne irgendwie anfangen, Kader aufzubauen, auch mit trotzdem nie unbegrenztem Etat halt. Ne? Werder Bremen hat finanzielle Probleme. HSV wird auch kein sofortiger Aufstiegsaspirant sein.
Ist aber ein eingespieltes Team in der zweiten Liga über 4 Jahre jetzt.
Ja, klar, aber nur in der zweiten Liga halt und nie als Aufsteiger. Also das sind so alles Vereine, vielleicht ein Heidenheim kann da oben mitspielen, das sind alles so Vereine, wo man sagt, klar sind das immer Favoriten, weil sie abgestiegen sind, aber die sind ja auch mit einem gewissen Grund abgestiegen oder auch mit vielen finanziellen Sorgen abgestiegen. Ich glaube, wir könnten eine gute Saison spielen, wenn wir wie immer diese Euphorie vielleicht mitnehmen nach dem Aufstieg. Klar, dass wir jetzt Fünfter werden wie letztes Mal, ist utopisch, aber wir können dort schon gut was reißen, denke ich.
Also wir hoffen mal, wir sind ja bis jetzt noch nie direkt wieder abgestiegen. Jetzt haben wir zwar einen direkten Aufstieg gemacht, hoffen nicht, dass wir jetzt direkt wieder runtergehen und dass wir einfach diese Euphorie im ersten Jahr mitnehmen. Der Kader bleibt, mal gucken, wie er sich hält. Man muss sicherlich verstärken, aber da wird der Herr Becker schon wissen, was er macht. Und naja, wir haben erstmal, dass das Gute ist, dass keine großen Leistungsträger gehen. Bei den anderen Jahren hatten wir immer, da ist dann der Herr Eswein gegangen oder Herr Ehlers gegangen, unser Top-Torschützen. Und hoffen wir auch, dass das Poll und Knipping noch bleiben. Aber der Kader bleibt erstmal bestehen und ist ja jetzt über 38 Spiele eingespielt. Und da hoffen wir vielmehr, dass wir wieder uns scheitern können, dass wir halt diese ganze Leidenschaft, die wir dieses Jahr vermisst haben, so dieses Fan-Erlebnis, dass wir das ein bisschen näher haben. Und dann freuen wir uns wirklich einfach auf die geilste zweite Liga.
Auf welche Duelle freust du dich am meisten? Also für mich wäre es zum Beispiel so ein Schalke-Heim, wäre schon geil. Ja. Dann Derby Aue.
Ja klar, auch
wieder dabei.
Aue-Rostock-Spiele.
Rostock auch. Also das sind halt auch so HSV, ja, aber so Werder Bremen oder so haben wir auch lange nicht mehr.
Ach, da gibt's genug. Am Ende freue ich mich, wenn wir gegen Karlsruhe wieder gewinnen oder sowas. Oder die Pauli-Spiele, die ja immer so einen gewissen kleinen auch politischen Reiz haben.
Vor allem haben wir auch einfach 3 Nordderbys, ne? Also du hast HSV Bremen, Bremen St. Pauli, ob das ein Derby ist, weiß ich nicht, aber das hat bestimmt schon gewisse Brisanz.
Sicher, geht alles.
Also insgesamt geilste Tote Liga aller Zeiten. Und ja, nach einer spannenden Saison mit viel Höhen, aber trotzdem ein paar Tiefen, beenden wir das. Hoffen, dass die nächste Saison trotz der erhöhten Schwierigkeit erfolgreich wird. Ich hoffe, dass ihr weiter reinhören werdet. Jetzt auch über die Sommerpause hinweg, wo ein bisschen frustfreie Zeit ist. Obwohl eigentlich auch nicht, da ist ja EM. Und bis bald.
Tschüss.
So, Schluss jetzt.